Und ihr wisst, unser Herr Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Siebtens. Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, wird sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament Gott Israels genannt. Beispielsweise Exodus 5, Vers 1. Darauf gingen Mose und Aaron hin und sagten zu dem Pharao, so spricht Jahwe, der Gott Israels, gib mein Volk frei, dass es mir in der Wüste ein Fest feiere. Und im Neuen Testament? Matthäus 15, 31, und sie verherrlichten den Gott Israels. Oder Lukas 1, 68, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk heimgesucht und ihm Erlösung bereitet. Oder Apostelgeschichte 13, Vers 17, und jetzt bedenken wir bitte, das ist nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus, das ist nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 13, da lesen wir, der Gott dieses Volkes Israels hat unsere Väter auserwählt. Ihr wisst, bis zur Apostelgeschichte 15, oder eigentlich davor Cornelius, bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus zu Cornelius ging, bestand die Gemeinde nur aus Juden. Da war überhaupt keine Frage, da ist der Gott immer noch der Gott Israels. Jetzt, wo Jesus gekommen ist und auch die Mehrzahl der Juden, speziell die Leiter, Jesus als Messias abgelehnt haben, ist Gott immer noch der Gott Israels oder nicht mehr? Selbstverständlich. Unser Gott ist der Gott Israels. Wie können wir daher Israel nicht segnen? Achtens, Jeschua, Jesus, hat über Jerusalem geweint. Matthäus 23, 37 bis 38. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verödet überlassen werden. Und danach kommt die Stelle, die ich vorher gelesen habe. Denn ich sage euch, von jetzt an werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis ihr sprecht, gepriesen der da kommt im Namen des Herrn. Der Herr weint über Jerusalem. Er weint Tränen des Erbarmens. Er weint, weil sie ihre Zeit, die Gott ihnen gegeben hat, nicht erkannt haben. Wie können wir da ein kaltes Herz haben? Bitten wir, flehen wir zu Gott, er wird das erhören, dass er Erbarmen hat, dass er sich im Erbarmen Israel wieder zuwendet. Es gibt ja dafür auch Verheißungen, er tut es ja auch. Steigen wir da ein, bauen wir nicht unser eigenes Reich, bauen wir das Reich Gottes. Gott sagt, ich werde mich an Israel verherrlichen, und er spricht über heute. Ich werde mich verherrlichen, wenn ich alle Juden wieder aus den Ländern zusammenführe und ihnen in Israel dann Jesus als Messias offenbare. Beten wir dafür. Es geschieht. Beten wir, dass es mehr wird. Neuntens, das Evangelium ist zuerst für den Juden. Im Römerbrief 1,16 sagt der Paulus, und bitte bedenken wir, dass der Paulus selber ein Jude war, aber das Evangelium zu den Heiden bringen hat sollen. Und trotzdem ist er zuerst, wo immer er hingekommen ist, in die Synagoge gegangen, zu den Juden. Warum? Er sagt es hier, Römer 1,16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist ja die Kraft Gottes zum Heil für jeden, der glaubt, zunächst für den Juden und dann auch für den Griechen. Für den Griechen, damit ist nicht gemeint nur die Menschen, die in Griechenland wohnen, sondern Jude und Grieche, das ist ein Ausdruck für Jude und Heide. Also Jude ist der, der Gott kennt sozusagen, beziehungsweise zum Volk Gottes, zum auserwählten Volk Gottes gehört, und der Grieche sind die anderen. Das sind sozusagen die Nichtjuden oder die Heiden. Wenn wir das Evangelium verkünden, gehen wir zuerst zu den Juden? Kommt drauf an, wo man wohnt, natürlich, ob es da Juden gibt oder nicht, aber sie sind ja in alle Welt verstreut. Ich bin sicher, es gibt auch in deinem Gebiet oder in einer größeren Stadt, wo du wohnst, Juden. Gehen wir zuerst zu den Juden, so wie Paulus das getan hat? Und dann zu den Heiden? Oder gehen wir zu den Heiden und wir vergessen auf die Juden oder wir denken gar nicht dran oder wir haben das einfach nicht gesehen? Ist doch interessant, oder? Paulus weiß um eine geistliche Wahrheit, denn das Evangelium ist zuerst für den Juden und dann auch für den Griechen. Und ich sehe darin eine Ordnung Gottes. Und überall, wo wir in der Ordnung Gottes sind, egal was es ist, erleben wir den Segen Gottes. Und zwar, wenn wir das Evangelium zuerst den Juden verkünden und dann den Heiden, dann hat es viel mehr Durchschlagskraft und Erfolg und Frucht. Probieren wir es einmal. Es ist das, was das Wort Gottes sagt. Zehntens. Jeschua, Jesus, unser Erlöser. Und die Patriarchen, Abraham, Isaak, Jakob, die Propheten, die Bibel, die Apostel, das Evangelium in seinem Wesen und in der Erfüllung der Prophetien sind alle jüdisch. Auch das ist ein eigenes Thema. Jesus war Jude, die Apostel waren Juden, das Evangelium ist jüdisch, die Bibel ist jüdisch. Die Erfüllung der Prophetien, die Gott gegeben hat, ist jüdisch. In anderen Worten, alles, was wir als Christen glauben, ist vom Wesen her jüdisch. Wie können wir da nicht auf Seiten der Juden stehen? Wir sind's. Wie können wir nicht Israel segnen, wenn alles, was wir glauben, wenn unser Herr und Erlöser und Heiland Jesus selbst Jude ist? Wie können wir uns nicht für sein Volk einsetzen? Zwei Punkte noch. Elftens, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass die Prophetien erfüllt werden. Elftens, die Prophetien über Israel müssen erfüllt werden, damit Jesus wiederkommt. Jesus wird wiederkommen, und zwar nach Israel, genauer gesagt nach Jerusalem, genauer gesagt auf den Ölberg. Wir lesen in Sacharja 14, Vers 4. Und seine Füße, sind die Füße des Messias, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der Jerusalem im Osten gegenüber liegt. Und es wird sich der Ölberg in der Mitte nach Osten und Westen spalten, so dass eine große Schlucht entsteht. Die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und die andere Hälfte nach Süden zurückgehen. Und analog und dazugehörend in Apostelgeschichte, bitte beachten, das ist jetzt das Neue Testament, wie das Alte und das Neue Testament zusammenspielen, Kapitel 1, die Verse 10 und 11. Die Jünger sind in der Situation, wie Jesus in den Himmel auffährt. Und es heißt, und während sie, die Jünger, unverwandt zum Himmel hinaufschauten, in den er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel hinauf? Dieser Jeschua, dieser Jesus, der von euch weg hinaufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt zum Himmel auffahren sehen. Also die Szene, wo Jesus auf dem Ölberg steht, zum Himmel auffährt und zwei Engel, Männer in weißen Gewändern, zu den Männern, die ursprünglich aus Galiläa sind, die auch am Ölberg um ihn herumstehen, sagen, genauso wie er weggegangen ist, wird er wiederkommen. Auf den Ölberg. In Jerusalem, in Israel. Dafür müssen wir uns einsetzen. Die Prophetien, ich wiederhole es, über Israel müssen erfüllt werden, damit Jesus wiederkommt. Wir haben vorher schon eine gesehen, dass die Leiter von Israel, die Jesus abgelehnt haben, das zweite Mal ihn einladen und sagen Baruch haba b'shem Adonai. Und viele andere Prophetien, zum Beispiel diese, aus dem Sacharja 14, Vers 4, werden erfüllt werden und müssen erfüllt werden, damit Jesus wiederkommt. Und wer von uns hat es nicht als größtes Anliegen, dass Jesus wiederkommt und dass wir bereit sind? Setzen wir uns ein, im Gebet in erster Linie, aber auch in der Praxis, in der Tat, in der Unterstützung von Israel, in dem Unterstützen, dass Israel zum Glauben kommt, als Vorbereitung dafür, dass Jesus wiederkommt, weil die Prophetien erfüllt werden. Und zwölftens, Gott ist Israel ewig treu. Deshalb ist es für Israel, für Christen eine Aufgabe, Israel zu segnen. Und es ist nicht nur jetzt, ich muss das tun. Alle diese Punkte, die ich heute gesagt habe, 12 Punkte, sind das Herzensanliegen Gottes. Er tut etwas und er möchte, dass wir, seine Kinder, mit ihm mitarbeiten. Römer 11, Vers 1. Ich frage nun, hat Gott etwas sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Sein Volk sind hier die Juden. Und er sagt, das sei ferne. Römer 11, Vers 2. Gott hat sein Volk, das er sich vorher erkor, nicht verstoßen. Und noch genauer dann in den Versen 25 bis 27. Die Verstockung ist teilweise über Israel gekommen, bis die Vollzahl der Heiden eingetreten ist. Und dann wird ganz Israel das Heil erlangen. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen und die Gottlosigkeit aus Jakob wegschaffen. Und dies ist mein Bund für sie, wenn ich ihre Sünde hinwegnehme. Ah, es ist wunderschön. Die Verstockung, also dass Israel ein hartes Herz hat, dass sie nicht glauben und nicht glauben können, heißt hier, ist teilweise über Israel gekommen. Nur teilweise, denn es gibt ja einige, den sogenannten Überrest, der gläubig ist. Das sind die sogenannten messianischen Juden. Sie sind ja Christen in einem bestimmten Sinn, aber wisst ihr, Christen haben Juden über Jahrhunderte gesagt, wenn ihr an Jesus glaubt, seid ihr keine Juden mehr, dann seid ihr Christen. Was ein Unsinn ist. Darf ich das so deutlich sagen? Juden bleiben Juden, Juden werden nicht zu Christen, sondern Juden sind jetzt messianische Juden, Juden, die an den Messias glauben. Juden feiern nach wie vor Schabbat, haben die Menorah, haben ihr Volk, haben ihr Wort, es ist eigentlich nur erfüllt worden, nur sage ich, es ist erfüllt worden, was Gott ihnen verheißen hat. Sie sind Juden, sie sind das Volk Gottes, der Herr ist ihr Gott und sie haben sozusagen die Vervollständigung erlebt. Sie sind jetzt nicht mehr ohne den Messias, sie sind mit dem Messias. Drum sagen die Juden, die an Jesus glauben, um das zu verdeutlichen, wir sind jetzt messianische Juden. Nicht Christen, weil dann würden sie zu ihren Brüdern, den ungläubigen Juden, kommen, die nicht ungläubig sind, indem sie nicht an Gott glauben. Sie glauben ja an Gott, sie haben nur noch nicht erkannt, dass Jeschua der Messias ist. Dann würden sie kommen und sagen, ja, hallo, ich bin jetzt ein Christ. Komm doch auch, wäre auch ein Christ. Aber ein Jude wird kein Christ. Ihr wisst, ein Christ ist eigentlich ein Heide, also ein Nicht-Jude, der gläubig wird, der an den Glauben, an den Gott Israels gekommen ist. Ein Jude muss sich nicht an den Gott Israels bekehren, denn er lebt ja schon mit dem Gott Israels. Er muss nur erkennen, durch eine Offenbarung Gottes, dass Jeschua derjenige ist, den Gott verheißen hat, als Retter, als Erlöser, als Messias. Paulus sagt, die Verstockung ist teilweise über Israel gekommen, bis, jetzt haben wir wieder dieses bis, die Vollzahl der Heiden eingetreten ist. Das heißt, das Evangelium ist zu den Juden gekommen. Jesus sagt, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels gesandt. Jesus ging nicht über Israel hinaus. In seinem Dienst, meine ich. Danach später erst gingen die Juden zu den Heiden. Jetzt werden die Heiden gesammelt sozusagen und bis die Vollzahl der Heiden eingetreten ist und danach wird diese teilweise Verstockung über Israel aufgehoben werden. So wie es hier heißt, und dann wird ganz Israel das Heil erlangen. Ganz Israel wird das Heil erlangen. Israel ist die einzige Nation auf der ganzen Welt, der Gott die Verheißung gegeben hat, dass ganz Israel, die ganze Nation, errettet werden wird. Ich finde das wunderbar. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion, das heißt aus Jerusalem, der Retter kommen und die Gottlosigkeit aus Jakob, das heißt aus Israel, wegschaffen. Und dies ist mein Bund für sie, wenn ich ihre Sünde hinwegnehme. Hier sehen wir noch einmal, Gott hat sein Volk nicht verworfen. Gott spricht hier von seinem Bund, den er bis heute lang bewahrt und nicht gebrochen hat. Das ist mein Bund für sie, wenn ich ihre Sünde hinwegnehme. Als Abschluss möchte ich gerne kurz ins Buch Ruth gehen. Ihr kennt die Geschichte von Naomi und Ruth. Ruth hatte ein wunderbares Herz. Sie selbst war keine Jüdin. Aber sie hat zu Naomi, einer jüdischen Frau, gesagt: Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ruth 1, Vers 16. Und das gilt für uns Christen auch. Wir sagen zu den Juden: Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Der Gott Israels, der Gott der Juden, Jahwe, unser Vater im Himmel, der Vater des Herrn Jesus, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das ist unser Gott. Das ist eigentlich der Gott der Juden. Aber er ist auch unser Gott. Durch Jesus, der ein Jude war, sind wir zum Gott Israels gekommen. Also können auch wir sagen zu Israel: Dein Gott ist mein Gott. Und vergessen wir nicht den zweiten Teil. Wir sagen auch zu Israel, zu den Juden: Dein Volk ist mein Volk. Wir identifizieren uns mit Jesus und wir identifizieren uns auch mit seinem Volk. Und ich meine das Volk der Juden. Natürlich auch das geistliche Volk, also die Christen. Wieder haben wir die Einheit zwischen Juden und Christen. Und das ist das, was Gott seit Jahrtausenden am Herzen legt. Das ist sein Ziel. Und Gottes Name wird verherrlicht, wenn er Juden und Christen eins macht. Mit dem möchte ich enden. 12 gute Gründe, warum Christen für Israel beten sollen, so dass wir zusammen in der Einheit, für die Jesus gekommen ist, gestorben ist und gebetet hat, damit wir in der Einheit mit Juden, Juden und Christen gemeinsam, durch Jesus sagen können: Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott.